Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Der israelische Ministerpräsident Netanyahu ist in Washington. Da hat er sich am Abend mit US-Präsident Donald Trump getroffen, wie es heißt, auch um eine Waffenruhe vorzubereiten für Gaza. Was darüber bisher bekannt wurde, das soll Daniel Gerlach für uns einschätzen, Chefredakteur der Zeitschrift Zenit, die sich mit der arabisch-islamischen Welt beschäftigt. Herr Gerlach, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
Es ist nicht so wahnsinnig viel, was wir hören aus Washington, aber von dem, was Sie gehört haben, wie beurteilen Sie das?
Na, schauen wir uns an, wie bescheiden, relativ bescheiden für seine Verhältnisse Netanyahu da gestern in Washington aufgetreten ist. Da gab es diese Bilder von diesem Abendessen, wo die beiden sich gegenübergesessen haben, Trump und Netanyahu. Netanyahu war mit seiner Frau Sarah da. Und verglichen mit früheren Auftritten von Netanyahu war das relativ zurückhaltend. Ich erinnere mich daran, zum Beispiel 2020, da hat Netanyahu ja einmal eine Rede gehalten, wo er letztendlich Trump 20 Minuten lang hat stehen lassen und das Gegenteil von dem behauptet hat, was Trump vorgeschlagen hat, als Trump nämlich damals seinen großen Friedensplan vorgeschlagen hat. Und Netanyahu hat gleichzeitig angekündigt, dass er jetzt die Westbank annektieren wollte. Und das haben die Amerikaner nicht gutiert. Und dieses persönliche Verhältnis zwischen Trump und Netanyahu, das wirkt immer sehr eng, aber es ist eben auch ein sehr brüchiges und sehr sensibles. Und hier scheint es, als hätte Netanyahu die Gelegenheit genutzt, um Trump zu zeigen, wer der Chef ist. Er hat ihm sogar einen Brief überreicht, den er an das Nobelpreiskomitee gerichtet hat und gesagt hat, dass er ihn jetzt wirklich für den Nobelpreis vorgeschlagen hat. Trump hat sich geschmeichelt gefühlt. Also das war eine andere Atmosphäre als vorher. Ich glaube tatsächlich auch, dass für die israelische Führung es nicht mehr so ganz selbstverständlich ist, dass die Amerikaner volle Rückendeckung geben für ihre Politik. Und ansonsten versucht Netanyahu das zu tun, was er immer tut. Er versucht seine Politik durchzuziehen und sie so zu verkaufen, als sei sie eine Umsetzung eines Trump-Plans, wie er das in der Vergangenheit auch getan hat, obwohl ein solcher Trump-Plan möglicherweise gar nicht existiert.
Glauben Sie, wir werden in den nächsten Tagen die Meldung hören, Waffenstillstand vereinbart?
Ich kann mir das vorstellen, aber diese Hoffnung gab es ja in der Vergangenheit auch. Natürlich sind die Umstände jetzt etwas anders und dieser Krieg in Gaza ist nicht nur nicht zu rechtfertigen und bringt jeden Tag furchtbare Opferzahlen hervor, sondern er ist auch in Israel selbst unpopulär. Wir haben allerdings gehört, in den vergangenen Wochen sah es ja so aus, als gäbe es eigentlich kaum noch militärischen Widerstand der Hamas. Am vergangenen Montag sind mehrere israelische Soldaten bei einem Einsatz getötet worden. Das deutet darauf hin, dass es doch noch Waffen gibt und doch noch Widerstand gibt im Gazastreifen, auch wenn der verglichen mit den palästinensischen Opferzahlen und mit dem israelischen Momentum natürlich relativ gering ist. Aber es zeigt zumindest, es gibt noch Kämpfe im Gazastreifen. Und das ist natürlich für die Herbeiführung eines Waffenstillstands ein Problem, denn das israelische Versprechen bzw. das Versprechen der Regierung Netanyahu war ja, dass man den militärischen Widerstand der Hamas nicht nur bricht, sondern tatsächlich die Hamas zerstört. Und das wurde auch von deutschen Politikern immer wieder wiederholt. Was das am Ende bedeutet, ist natürlich eine andere Frage.
Ohne die Hamas hätte es den Gazakrieg nicht gegeben. Mit der Hamas hat die israelische Regierung einen dauerhaften Frieden bislang ausgeschlossen, für unmöglich gehalten. Mhm. Nun zitiert die BBC ein Hamas-Mitglied, das behauptet, rund 95% der Führungsriege der Hamas sei tot. Ist das glaubhaft?
Also diese Zahlen sind natürlich fragwürdig. Wie kommt der Mann ausgerechnet auf 95%? Es handelt sich da bei dieser Quelle ja um einen ehemaligen Offizier der Hamas in Ägypten. Solche Zahlen werden natürlich auch mal mit einem gewissen politischen Interesse gestreut. Aber ich denke, dass ein großer Teil der militärischen Führung dieser Gruppe schon lange tot ist und diese Strukturen auch schon lange zerstört sind. Es gibt allerdings natürlich auch immer wieder andere, neue, junge Gruppen, die sich dieser Idee anschließen und die in dem Gebiet, wo sie operieren, natürlich auch noch Widerstand leisten können. Mhm. Aber die große Frage, und die stellt sich natürlich schon seit Monaten, ist, inwiefern die Hamas tatsächlich noch politische Entscheidungen trifft und politische Entscheidungen umsetzen kann oder eigentlich nur noch Kontrolle hat über bestimmte Parzellen im Gebiet des Gazastreifens. Hamas sind ja nicht nur bewaffnete Kämpfer gewesen, sondern auch Menschen, die letztendlich in der zivilen Verwaltung gearbeitet haben, die dieser Partei, dieser Organisation zugehörig waren, ohne dass sie jetzt zu kämpfenden Einheiten gehörten.
Aber wenn wirklich der größte Teil der Führungsriege tot ist, wer hält denn dann eigentlich noch die rund 20 noch lebenden israelischen Geiseln gefangen?
Das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Diese nachrichtendienstlichen Erkenntnisse habe ich nicht. Und ich bezweifle auch, dass andere sie haben, denn sonst wäre man wahrscheinlich anders vorgegangen. Denn die letzten Operationen, die Israel durchgeführt hat und die viele Menschenleben, zivile Menschenleben gekostet haben, haben ja nicht dazu geführt, dass Geiseln befreit wurden. Mhm. Es gibt natürlich noch Hamas-Strukturen und mit der Hamas wird verhandelt. Sie haben immer das Problem, dass ja nicht direkt verhandelt wird mit diesen Hamas-Leuten, sondern es geht über letztendlich 2, 3 Stufen. Nach meiner Erkenntnis ist es so, dass wenn in Katar, wie zur Stunde auch wieder verhandelt wird, dann verhandeln die Kataris anstelle der Hamas und kommunizieren dann die Ergebnisse mit Vertretern der Hamas, weil die Hamas selber nicht im Raum ist. Da sind Israelis im Raum, da sind Amerikaner im Raum, da sind die Kataris im Raum, aber eben möglicherweise auch ein Vertreter des ägyptischen Geheimdienstes, aber die Hamas selber nicht. Und das war von Anfang an bei den Verhandlungen ein Problem. Aber es war für die Hamas eine Sicherheitsfrage, aber auch für die Israelis einfach eine politische Frage, dass man mit der Hamas selber nicht in einem Raum sitzt und verhandelt.
Ihr Magazin Zenit hat in der aktuellen Ausgabe einen Schwerpunkt gemacht zum Gazastreifen und Sie sprechen da auch mit palästinensischen Wissenschaftlern aus Gaza und dem Westjordanland, die noch immer vor Ort leben. Haben die denn gute Ideen, wie eine Zukunft des Gazastreifens aussehen könnte? Glauben die noch immer an eine Zwei-Staaten-Lösung?
Wir haben nicht nur mit denen gesprochen, sondern wir haben etliche, also fast ein Dutzend Experten und Expertinnen im Gazastreifen und aus dem Gazastreifen gefragt, uns ihre Ideen mitzuteilen. Und die haben Ideen zum Wiederaufbau von Gaza. Das würde jetzt ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengen, dass wir das alles detailliert hier diskutieren. Deswegen lohnt sich natürlich, das Magazin Zenit zu lesen. Aber was uns wichtig ist in dieser Frage ist, ständig wird darüber diskutiert, insbesondere auch in der deutschen Politik, aber auch in unseren Medien, dass man ja keine genauen Informationen hätte über das, was in Gaza passiert. Dass alles Ansichtssache und alles eine Frage von Propaganda sei. Natürlich muss man vorsichtig sein bei bestimmten Zahlen, aber es gibt Menschen in Gaza, die mit den gleichen wissenschaftlichen, akademischen Standards wie wir arbeiten, die den Schaden messen, die die Situation vor Ort analysieren können, die uns Auskunft darüber geben können und die auch erreichbar sind. Und mit diesen Menschen kann man sprechen, um sich ein Bild von der Lage zu machen und muss nicht immer nur so tun, als sei das alles, was man aus dem Gazastreifen hört, letztendlich irgendeine Form von Propaganda der Konfliktparteien. Das sind Menschen, die genauso ausgebildet sind und die gleichen Standards haben wie wir. Und das ist wichtig. Und diese Menschen haben viele Ideen zum Wiederaufbau des Gazastreifens. Und die haben das auch gemacht und das ist auch eine Motivation für uns gewesen, dieses Dossier zu erstellen, um eben nicht alles irgendwelchen Fantasien zu überlassen, wie Trump sie geäußert hat, dass man dort ein großes Mar-a-Lago oder ein großes Immobilienprojekt hinbauen kann, sondern dass man den Menschen aus Gaza und in Gaza selbst zuhört darüber und sie damit entscheiden lässt, wie die Zukunft aussehen soll.
Daniel Gerlach, vielen Dank. Chefredakteur von Zenit, dem Fachmagazin über die arabisch-islamische Welt. Die neue Ausgabe hat den Schwerpunkt Gazastreifen. Danke, dass Sie bei uns waren im Programm vom Deutschlandfunk Kultur.